Willkommen beim attack.de Podcast.
Aus den Blättern für deutsche und internationale Politik, Ausgabe Juli 2007. Für immer abgehängt, das Ende der sozialen Mobilität, von Bernd Ulrich. Zur Person des Autors: Bernd Ulrich, geboren 1956 in Wilhelmshaven, ist Historiker und Publizist. Keineswegs beiläufig, sondern an zentraler Stelle sprach im Oktober vergangenen Jahres der SPD-Vorsitzende Kurt Beck in einem Interview von Unterschichten. Gemeint waren jene armen Familien in der Bundesrepublik, die keinerlei Hoffnung mehr haben, den Aufstieg zu schaffen und sich mit ihrem sozialen Abstieg abgefunden hätten. Manche, so Beck weiter, nennen es Unterschichtenproblem. Der Wirkung zufolge war ein Unwort ausgesprochen worden. Wochenlang beherrschte die daraufhin losbrechende Debatte die Medien. Mehr als alles andere fand dabei Beachtung, dass hier ein Begriff seine Wiederauferstehung feierte, der längst vergessen schien. Zwar nannte kurz darauf der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Franz Müntefering, offenbar besorgt um das Ansehen der SPD, die Unterschichten eine bloße Erfindung weltfremder Soziologen. Doch an der Realität wachsender Armut und sozialer Ungleichheit ändert dies nichts. Mehr noch, die von den gescholtenen Soziologen schon länger verkündete Botschaft lautet: Was bisher als Problem der sogenannten Unterschichten wahrgenommen wurde, ist bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Armut, Statusverlust und Deklassierung. Sollte also, so hinter dem Erschrecken über das plötzliche Auftauchen der Unterschicht lauernde Frage, der fürsorgliche Wohlfahrtsstaat, einst Inbegriff des Modells Deutschland, an sein Ende gekommen sein? Tatsächlich erinnert der Begriff Unterschicht an längst vergangene Zeiten, in denen die Realität noch als durch soziale Gegensätze geprägt wahrgenommen wurde. So wurde noch in den 50er Jahren Begriffe wie Klasse oder Klassenkämpfe zunächst häufig, dann freilich immer seltener benutzt, bis sie im Zusammenhang der mit 1968 verbundenen Studentenrevolte in Westdeutschland eine kurzfristige und sehr akademische Renaissance erlebten. In der DDR schien derweil das Ende aller Klassenkämpfe bereits gekommen. Doch die letztlich Polizeistaat gewordene Vision einer einheitlich formierten Arbeiter- und Bauerngesellschaft veranschaulichte, wohin die sich marxistisch wehnende angewandte Klassenanalyse führen konnte. In unserer gesamtdeutschen Gegenwart jedoch, und dies forcierte das medientaugliche Erschrecken über Becks neue Unterschichten noch, sind mittlerweile andere Begriffe zu eher verschämenden Beschreibungen sozialer und materieller Ungleichheit in Gebrauch. Von kleinen und großen Leuten ist da unverbindlich die Rede. Schon präziser spricht man auch vom Niedrig- und Hochlohnsektor, abstrakter noch von der Zweidrittelgesellschaft. Sie ist seit den 80er Jahren im allgemeinen Sprachgebrauch fest verankert und räumt immerhin die Existenz eines unteren Drittels von Menschen ein, das rettungslos abgehängt sein Dasein fristet. Unübertroffen in der Verharmlosung sozialer Ungleichheit sind vor diesem Hintergrund jene Politiker, die wie etwa der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Volker Kauder, im Zweifelsfall am liebsten von Menschen mit sozialen und Integrationsproblemen reden. In diese herrschende Tendenz zur Beschönigung der anhaltenden gesellschaftlichen Spaltungstendenzen brach das Becksche Diktum ein. Doch zunächst stärkte die teils Zustimmung, teils Empörung auslösende Debatte vor allem die Karrieren von Soziologen, die zunehmend als Interviewpartner gefragt waren. Wieder einmal hatte die Stunde der Umfragen geschlagen, die in Statistiken und den bekannten Tortengrafiken ihren Niederschlag fanden. Mehr oder weniger authentische Fallgeschichten aus dem wirklichen Leben der neuen Unterschichten, oft mit verächtlichem Unterton und garniert mit schockierenden Fotos von alkoholisierten Menschen in besudelten Trainingsanzügen, füllten die Spalten der Gazetten. Manch einer in der übrig gebliebenen Linken wird sich angesichts der überdrehten Debatte nur verwundert die Augen gerieben und konstatiert haben, dass sich vor dem Hintergrund anhaltender Massenarbeitslosigkeit die wieder aufscheinende Fratze der kapitalistischen Klassengesellschaft eben besonders krass zeige. Sollte man da nicht lieber gleich und konsequent wie ehedem von Klassen und im Falle der wiederentdeckten Unterschicht von unteren Klassen sprechen, die es zu befreien gilt? Wenn es so einfach denn wäre, werfen wir deshalb einen Blick zurück auf bundesrepublikanische und gesamtdeutsche Vergangenheit. Von der Klasse zur Schicht zum Mittelstand. Der Begriff Unterschicht wurde in der Soziologie verstärkt seit Ende der 50er Jahre zur Erforschung des bundesdeutschen Gesellschaftsgefüges genutzt. Die mit einem Mix aus Einkommens-, Vermögens- und Berufskriterien arbeitende Schichtenanalyse setzte sich ausdrücklich von der marxistischen Klassenanalyse ab, was gewiss auch dem im Zeichen des Kalten Krieges geführten Kampf der Systeme geschuldet war. Zugleich gab es aber auch methodische Vorteile. Denn anders als die marxistische Klassenanalyse und deren nahezu ausschließlich auf die Produktionsmittel und deren Eigentum fokussierte Klassenbegriff, hielt das Schichtenkonzept an einer Vielzahl möglicher Ungleichheiten in der Gesellschaft fest, mochten sie ökonomisch oder sozial, rechtlich, ethnisch-religiös, geschlechter- oder generationenabhängig bestimmt sein. Doch im Zuge staatlicher Sozialpolitik und des von Ludwig Erhard einst geforderten Wohlstands für alle, kurz im Kontext der sich entwickelnden sozialen Marktwirtschaft, standen sich ohnehin nicht mehr Unternehmer- und Proletariermassen gegenüber, sondern Industrieverbände und Gewerkschaften. Die angestrebte Tugend hieß Sozialpartnerschaft statt Klassenkampf. In hellem Zukunftslicht der sich bildenden vermeintlichen nivellierten Mittelstandsgesellschaft blieben Klassen oder Schichten seltsam blass, aufgehoben im allmählich zunehmenden Konsum, in der Bundesrepublik überdies forciert durch das sogenannte Wirtschaftswunder. Noch Mitte der 60er Jahre entsprach diese Entwicklung einem sozialen Aufbau der Gesellschaft, die von Soziologen in Form einer Zwiebel dargestellt wurde, ausladend in der Mitte, aber oben und unten schmal zulaufend. Die tradierte Klassengesellschaft hatte, so schien es, als Realität auf jeden Fall, aber als Beschreibungsmodell ausgedient. Seit den 80er Jahren hatten dann soziale Lagen, Milieus und Lebensstile als Schlüsselbegriffe Konjunktur. Ebenso wie die Risiko- und Erlebnisgesellschaft als Folie für die Analyse sozialer Entwicklungen diente, verkündeten sie vor allem eine Botschaft. Auch die in Bewegung gekommene Gesellschaft der Zukunft ist eine weitgehend klassenlose Gesellschaft, in der sich im Zeichen der Informationsrevolution die berufliche und soziale Mobilität in eine Vielzahl von Lebensstilgruppen auffächert. Unverrückbar feststand dabei stets die durch Umfragen ermittelte Favoritenrolle der Mittelschichten als attraktiver Großgruppe. Mitte der 90er Jahre sahen sich in einer Untersuchung mehr als 60% der Befragten als Angehörige der durch Einkommen, Bildung sowie Moral- und Benimmvorstellung definierten Mittelschichten. Doch diese letzte Bastion bundesdeutschen Selbstverständnisses als Ort politischer Mehrheiten und unverrückbarer Selbstbeschreibung, schon von geradezu mythischer Qualität, beginnt zu bröckeln. Es sind vor allem die subjektiven Bewertungen der Lebensumstände und die Antizipation von Deklassierung und nicht so sehr die nach wie vor auf die unteren Schichten konzentrierten Alltagswirklichkeiten der Dauerarbeitslosigkeit und Armut, woran der Trend der verunsicherten Mittelschichten ablesbar ist. Ob bloß subjektiv wahrgenommener Trend oder Realität, insbesondere die Erwerbsarbeit, gleichsam die Eintrittskarte für den jedenfalls tendenziellen Aufstieg in die Mittelschicht, ist mittlerweile zu einer mehr als brüchigen Angelegenheit geworden. Berufliche Kontinuität ist im Zeichen anhaltender wirtschaftlicher Krisen kaum noch zu haben. Und auch hart erworbenes schulische, universitäre oder berufliche Abschlüsse sind längst keine Garanten mehr für lebenslange und existenzsichernde Arbeitsplätze. Selbst innerhalb der seit Mitte 2006 zu verzeichnenden wirtschaftlichen Aufschwungs und angesichts zurückgehender Arbeitslosigkeit können immer mehr Menschen mit einer Vollzeitbeschäftigung, ganz zu schweigen von den Teilzeitbeschäftigten, nicht von ihrem Lohn allein leben und sind auf zusätzliche Leistungen durch die Bundesagentur für Arbeit angewiesen. Das Institut für Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen hat jüngst darauf hingewiesen, dass insgesamt 4,9 Millionen Voll- und Teilzeitbeschäftigte brutto weniger als 7,5 Euro pro Stunde verdienen. Umso wichtiger war ein gut funktionierender Sozialstaat, der trotz allen Krisen gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Sicherheit signalisierte und leistete. Der Glaube an ihn, ob als Planer, Koordinator, Förderer, Schiedsrichter, Versorger, Hüter und Wächter, war nicht allein in Deutschland, wie es der britische Historiker Tony Judd jüngst für die europäische Entwicklung zusammenfasste, weit verbreitet und überbrückte fast alle politischen Gräben. Manche Gegner dieser angeblich überbordenden staatlichen alimentierten Wohlfahrt haben darin eine exzessive Fehlentwicklung und Sozialpolitik gesehen. Sie habe weder im Osten noch im Westen emanzipierte und selbstständige Bürgerinnen und Bürger hervorgebracht, sondern vielmehr staatsabhängige Anspruchssteller, so, nicht völlig unberechtigt, der Soziologe Josef Huber. In jedem Fall steht heute fest, dass der Wohlfahrtsstaat, der unmittelbar mit der bundesdeutschen Geschichte verbunden ist noch einmal in den Jahren der Wiedervereinigung seine Wirkung als staatlich gesteuerte Solidargemeinschaft zeigte, mittlerweile unwiderruflichen Veränderungen unterworfen ist. Aus Aufstiegshoffnungen werden Abstiegsgewissheiten. Diese hier nur skizzierte Entwicklung bildet gleichermaßen den Hintergrund für die Beck'sche Rede von den neuen Unterschichten wie für die darauf folgende Empörung. Beck hatte sich nach der Lektüre einer Untersuchung von Infratest, beauftragt durch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung, offensichtlich dadurch zu seiner Aussage über Unterschichten motivieren lassen, dass hier soziale Ungleichheiten mit Werteeinstellung verbunden und daraus wiederum politische Typen destilliert worden waren. Unter den gut 3000 Befragten war so ein gesamtgesellschaftlicher Typus ausgemacht worden, allerdings ohne, dass in der 800-seitigen Studie der Begriff Unterschichten auftaucht, der sich an der unteren, durch Bildung und Besitz definierten sozialen Skala durch geringe berufliche Mobilität und Aufstiegsorientierung auszeichnet und irgendwie abgehängt erscheint, fern von allen Möglichkeiten, in den Arbeitsprozess reintegriert zu werden. Vor allem die fehlende Aufstiegsorientierung wird Beck, der sich selbst aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet hat und mit ihm vielen Genossen zu denken gegeben haben. Denn wenn es ein Versprechen der Bundesdeutschen Wohlfahrtsgesellschaft nach 1945 gegeben hat, dann lautet es soziale Mobilität. Damit ist in erster Linie die prinzipielle Aufstiegsmöglichkeit aus jenen gesellschaftlichen Schicht- oder Klassenverhältnissen gemeint, in die man hineingeboren wird. Unterstützt von einem über die bloße Armutsverhinderung hinausreichenden Wohlfahrtsstaat, der, wie der Soziologe Bertolt Vogel nüchtern formuliert, etwa auf die Minimierung sozialer Risiken und die Dämpfung sozialer und materieller Ungleichheiten durch staatliche Garantien der Statussicherung in den Wechselfällen des Lebens abzielte. Es sollte indessen nicht vergessen werden, dass die vielbeschworene soziale Mobilität immer schon ein Anspruch als eine flächendeckende Realität war. Am Faktum einer nach wie vor hierarchisch gegliederten Gesellschaft, an der Tatsache ungleich verteilten Eigentums, an der Bedeutung des sozialen Herkommens hat sich bis heute wenig geändert. Doch wie real oder fiktiv der potenzielle soziale Aufstieg auch ist, selbst als Illusion hat er viel zur Stärkung der politischen Demokratie und der sozialen Durchlässigkeit beigetragen. Heute dagegen hat sich die Situation dramatisch verändert. Zwar hat der Triumph des Kapitalismus in der nationalen wie in der globalen Wirtschaft die Bedeutung der Mobilität, nun allein bezogen auf rasche Wechsel des Arbeitsplatzes und Ortes, kaum geschmälert, aber die ursprüngliche Vision sozialer Gleichheit und Durchlässigkeit ist dabei aus dem Blick geraten. Aus Aufstiegshoffnungen sind Abstiegsgewissheiten geworden. Die Reglementierung der Ungleichheit. Damit einher ging in den letzten Jahren eine Mentalität, in der soziale Ungleichheit wieder als Selbstverständlichkeit, als quasi naturgegebene Konstante menschlicher Gesellschaft und in gewisser Weise als legitim betrachtet wurde. Das führte und führt zu einer eher sozialmoralischen, paternalistischen Semantik in der öffentlichen Diskussion, die alsbald auch in der Unterschichtendebatte zu hören war. Der Verfassungsrichter Udo Di Fabio etwa beklagte, solche Menschen, die bei der Wahl ihrer Kleidung in der Art, wie sie speisen oder wie sie reden, inzwischen wieder dem Niveau vorkultureller Zeit zuzuschreiben scheinen. Der eigentliche Vorreiter war in diesem Zusammenhang der Historiker Paul Nolte, der schon früh den schlagenden Begriff der fürsorglichen Vernachlässigung der neuen Unterschichten prägte. Diese müsse im Rahmen des Wohlfahrtsstaates und um der Zukunft der Unterschichten willen aufgegeben, die Integration in die Mehrheitsgesellschaft versucht und mit der Vermittlung kultureller Standards und Leitbilder begonnen werden. Kaum in die Welt gesetzt, verschwand der Begriff der neuen Unterschichten, denn auch schon wieder aus der Diskussion und wurde parallel zur soziologischen Dominanz in der Debatte ersetzt durch den des Prekariats, wahlweise auch den des abgehängten Prekariats. Ein hübsch wissenschaftlicher Terminus, der, so der Schriftsteller Max Gold, wohl auch deshalb so praktisch ist, weil diejenigen, um die es geht, die vermeintlich chancenlosen, eigentlich eher lethargischen und resignierten, gar nicht mehr merken werden, wenn von ihnen die Rede ist, denn ihr Interesse an neuen soziologischen Fachtermini ist traditionell gering. Ungeachtet solch berechtigter Ironisierung bezeichnen der Terminus Prekariat und die mit ihm verbundenen Begriffe der Inklusion und Exklusion eine soziale Realität, nämlich den Prozess sozialer Ein- und Ausschließung zwischen Teilhabe und Nichtteilhabe, kurz zwischen Gewinnern und Verlierern. Und zugleich bedeuten sie eine neuerliche Veränderung in den Beschreibungskonzepten sozialer Ungleichheit. Sie bemisst sich nicht mehr allein am Einkommen, an der Bildung oder an der Wohnungssituation, sondern auch daran, inwieweit Menschen heute noch Anschluss an den gesellschaftlichen Hauptstrom haben oder ins soziale Niemandsland abrutschen. Neben oben und unten sind nun drinnen und draußen in der Schichtung der Gesellschaft von maßgeblicher Bedeutung. Dies besagt der ganz auf die Veränderungen innerhalb der Erwerbsarbeit zielende Begriff der Prekarität. Für eine wachsende Zahl von Menschen, nicht zuletzt aus den Mittelschichten, hat sich die Arbeit zu einem prekären Ort der sozialen Vorläufigkeit und Widerruflichkeit entwickelt. Die aktuellen Auseinandersetzungen um Kombi- und Mindestlöhne sind nur die vernehmbarsten Reaktionen darauf. So verbirgt sich hinter der Unterschichten- und zugleich auch immer mehr eine Mittelschichtendebatte und damit ein ernsthaftes Problem unserer demokratischen Wohlstandsgesellschaft, die sich historisch wie gegenwärtig noch stark von der Mitte her definiert. Während sich jedoch derzeit die sozialen Ungleichheiten verschärfen, wandelt sich zugleich auch der Charakter des diese Ungleichheiten auch bisher zwar nicht aus der Welt schaffenden, aber immerhin noch abfedernden Sozialstaates. Um dieses Problem in seiner ganzen Tragweite zu begreifen, ist ein kurzer Blick in die nahe Zukunft sinnvoll, wie sie uns der Schriftsteller Joachim Zelter in seinem jüngsten Roman Schule der Arbeitslosen eröffnet. Im Jahre 2016, so die von Zelter in kühler Sprache vorgetragene Geschichte, wird das in seiner Zahl noch angewachsene Heer der Arbeitslosen in sogenannten Fortbildungslagern konzentriert. Sie finden sich auf den zahlreichen Industriebrachen, die an den Peripherien der Städte als von allem Fortschritt abgehängte Areale und stumme Zeugnisse einstiger Vollbeschäftigung stehen werden. Vor des Lesers Augen entsteht so der aktuelle Genius Loci einer Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit abhanden gekommen ist. Eine Schulungsstätte neuer Art, in Zelters Roman organisiert von der Bundesagentur für Arbeit, in einer Mischung aus Napola und Sektenhauptquartier. Ihr Sein und Tun dient nur einem Ziel. Vermeintliche Arbeitsversager werden in halbmilitärischen Ambiente mit Psychoterror und kruder Erpressung zu ausgebildeten und sogar zertifizierten Bewerbern geformt, ganz jenem Motto entsprechend, mit dem sie schon bei ihrem Eintreffen vom Lagerleiter begrüßt wurden. Die Arbeit verfolgt uns nicht mehr, wir verfolgen sie. Die eigentliche Arbeit ist heute nicht mehr die Arbeit selbst, sondern die Suche nach Arbeit. Es ist die Welt der Animateure und Motivationstrainer. Sie sind die eigentlichen Priester dieser schalen Zukunft. Hinter dieser Form aktiver Arbeitsmarktpolitik verbirgt sich nun vollends nichts als eine brutale Interventionspolitik. Sie verwaltet nur die Arbeitslosigkeit, trägt aber zur Beschäftigung nicht bei. Umschulungen und Weiterbildungsmaßnahmen simulieren gleichsam den Qualifikationserwerb für Berufe, die es auf dem Arbeitsmarkt gar nicht mehr gibt oder die nicht mehr nachgefragt werden. Vor diesem Hintergrund genügt nur ein kleiner ironischer Dreh an der Stellschraube unserer aktuellen Verhältnisse, um aus den Arbeitslosen den professionellen Dauerbewerber zu machen. Vom Anspruch zur Aktivierung. Das Kernproblem des Romans ist in der Tat ein sehr gegenwärtiges. Der Sozial- oder Wohlfahrtsstaat bundesrepublikanischer Provenienz ist nicht mehr. Sein Charakter hat sich, wie es die Soziologen formulieren, vom sorgenden zum gewährleistenden oder auch aktivierenden Sozialstaat gewandelt. Unmittelbar zeigt sich dieser zunächst banal wirkende Wechsel in der Verkehrung der Rechtfertigungspflichten innerhalb der Sozial- und Arbeitsämter, die heute Jobcenter oder Arbeitsagenturen heißen. Der bisher quasi rechtsstaatlich abgesicherte Automatismus der sozialstaatlichen Alimentierung, sobald jemand aus der geregelten Erwerbsarbeit herausfiel, immer auf der Grundlage der während der Arbeit erworbenen Versicherungsansprüche, ist aufgehoben. Im Zuge der Hartz-IV-Reform gibt es nun eine Fülle von sogenannten Zumutbarkeits- und Mitwirkungsvorschriften, an deren Befolgung oder Verweigerung die im Übrigen gekürzten sozialstaatlichen Leistungen gekoppelt werden. Oder in den Worten der Sozialwissenschaftlerin Helga Spindler lautete bisher die erste Frage an arbeitslos gewordene Bürger: Wer hat auf welcher gesetzlichen Grundlage welche Ansprüche und wer nicht? So heißt es mittlerweile: Was tun Sie eigentlich, um wirklich Arbeit zu bekommen? die Macht der Erwerbsarbeit als entscheidende Formel zur Wiedereingliederung von Arbeitslosen ist ungebrochen. Aber die Verantwortung für den Erfolg der angestrebten Inklusion liegt heute tendenziell und einseitig beim Arbeitssuchenden. Dies alles besagt nicht, dass der Staat und seine Institutionen sich aus den Regelungen sozialer Wohlfahrt zurückgezogen hätten. Die Eingriffe betreffen vielmehr immer diffuser den Charakter der Arbeit selbst und die Privatsphäre. Privates Vermögen muss nun offengelegt und zum größten Teil aufgebraucht sein, bevor der reduzierte Leistungsbezug einsetzt, teils hochqualifizierte Facharbeiter durch ihre Betriebe freigesetzt, werden von der Bundesagentur schlecht bezahlten Leiharbeitsfirmen zugeordnet. Die Zahl sogenannter Patchwork-Existenzen, die ihren Unterhalt durch mehrere kleinere Beschäftigungsverhältnisse sichern müssen, nimmt ständig zu. Überdies, so neue Untersuchungen von Andreas Willisch und Rainer Land, ist insbesondere in den ostdeutschen Ländern, aber auch in vormals hochindustrialisierten Gebieten Westdeutschlands eine Entwicklung zu beobachten, an deren Ende durch milliardenteure Programme, heißen sie nun ABM oder 1-Euro-Jobs, eine Art Inklusionsmaschine entstanden ist, mit der Ausgrenzung faktisch reproduziert wird. Wo keine Arbeit mehr vorhanden ist, man denke an Zelters Roman, wird Arbeit durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen simuliert. So entstehen die Überflüssigen, wie es Willisch und Land formulieren. In ihren Träumen erscheinen ihnen Arbeiten, die keiner wirklich braucht. Scheinriese EU oder zurück ins 19. Jahrhundert? Wer vor diesem Hintergrund auf die Europäische Union als übernationalen Garanten des Wohlfahrtsstaates setzt, hat möglicherweise auf Sand gebaut. Gewiss, gegenwärtig wirken die in Brüssel formulierten sozialrechtlichen Mindeststandards auf die nationalen Gesetzgebungen eher noch mäßigend ein. Ein Tatbestand, der von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen oder aber als bloße Regelungswut abgetan wird. Auch ist bisher der Einfluss der EU auf die Etablierung eines sozialen Netzes in jenen Beitrittsländern, die bisher höchstens eingeschränkt darüber verfügten, von positiver Bedeutung. Aber ob daraus einmal ein gesamteuropäisches Sozialmodell wird, ist mehr als fraglich. Die kühle Analyse wirtschaftsliberaler Kritiker jedenfalls läuft darauf hinaus, jede Form von allmächtiger Zentralgewalt zurückzuweisen, gerade auch im sozialen, wohlfahrtsstaatlichen Bereich. Allein der freie Handel, ein von jeder Subvention oder anderen staatlichen Eingriffen freier Wettbewerb und eine stabile Währung könnten den europäischen Fortschritt garantieren. Der vorsorgende Sozialstaat kommt in dieser Betrachtungsweise nur als eurosklerotischer Wohlfahrtsstaat vor, der schon als bloßes Menetekel Schreckensbild genug ist. Im Grunde, so will es scheinen, hat sich in solcher Auffassungswelt seit den Tagen von Adam Smith und seinen sozialökonomischen Nachfolgern im frühen 19. Jahrhundert kaum etwas getan. Danach wären staatliche Eingriffe nur dann vonnöten, wenn die Gesellschaft bei dem Versuch scheitert, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Ansonsten aber sind es die Bedürfnisse und ihre Vielfalt sowie wechselseitige Vorteile, durch die sich, so Smith, eine große Kette des Zusammenhangs bildet. Die würde durch regierungsamtliche staatliche Eingriffe nur destabilisiert. Armut, Unzufriedenheit, Aufruhr, der Mangel an Glück, ein Kriterium, das allerdings mittlerweile völlig aus der Mode gekommen ist, wären in der Regel durch zu hohe oder ungerechte Steuern verursacht. Es ist, schrieb der französische Soziologe Robert Castel, als ob sich 100 Jahre von Siegen in Luft auflösen. Er meinte damit die lange währende Erfolgsgeschichte des Sozialstaats, der die Klassengegensätze einst nivellierte. Heute verstetigt sich auf Seiten der großen Gruppe der Geringverdiener die Armut, wie der zweite Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung belegt. Und innerhalb der Mittelschichten sind Deklassierungs- und Abstiegsängste zu sozialen Tatsachen geworden. An Suchbewegungen, das tradierte Gleichgewicht zwischen staatlich alimentiertem Gemeinwohl und den Gesetzen des kapitalistischen Marktes wiederherzustellen, fehlt es nicht. Ein unabhängig von sozialer Bedürftigkeit und Arbeitswilligkeit gezahltes Grundeinkommen, ein Bürgergeld oder die Auszahlung eines sogenannten Startkapitals an jeden Bürger Allesamt finanziert oder teilfinanziert durch den Wegfall bisheriger Sozialleistungen sind in der Diskussion. Weniger bemerkt von der Öffentlichkeit, aber mutmaßlich von nicht geringerer Bedeutung, verlaufen die Debatten um das, was soziale Gerechtigkeit heißt, oder um die Frage, inwieweit die in Soziologie und Staatswissenschaft vergessene Kunst des Regierens und Verwaltens angesichts zunehmender sozialer Ungleichheit wiederentdeckt werden müsste. Fest steht, dass die drohenden Gefahren sozialer Ungleichheit, ob manifest in sichtbarer Verelendung oder bloßer Abstiegsangst, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt unserer wie aller westlichen Demokratien unabsehbar sind. Das von Wilhelm Heidmeier geleitete Bielefelder Institut für interdisziplinäre Konflikte und Gewaltforschung spricht in seinem neuesten Zustandsbericht von nur noch 17% der Befragten aller Schichten, die unserer Gesellschaft einen starken Zusammenhalt attestieren. 86% waren im gleichen Zeitraum der Ansicht, dass immer mehr Menschen an den Rand gedrängt werden. Zugleich hat sich zwischen 1993 und 2004 das Nettovermögen des wohlhabendsten Viertels der westdeutschen Bevölkerung um nicht weniger als 28% vermehrt, während im ärmsten Viertel eine Vermögensminderung um 50% zu verzeichnen ist. In den neuen Bundesländern sind die Zahlen noch drastischer, wenngleich insgesamt auf einem niedrigeren Niveau. Kurzum, die Ausgrenzung und materiellen Unterschiede geschaffenen Bruchlinien in der Gesellschaft haben an brachialer Tiefe zugenommen. Der Krieg der Klassen, das Ende der westlichen Demokratien? Fragezeichen. Aber was sagen schon Prozentzahlen? Das soziale Klima wird zunehmend von Mitleidlosigkeit und emotionaler Kälte bestimmt. Traditionell schwache Gruppen wie Migranten oder Obdachlose, aber auch Langzeitarbeitslose leiden besonders darunter, mit durchschlagenden Wirkungen auf Körper und Seele und mit dadurch entstehenden gewaltigen sozialen Kosten. Längst zeigen Untersuchungen, dass die Armut und das Risiko zu erkranken, ja sogar vor der Zeit zu sterben, eng zusammenhängen. Ebenso unumstritten sind die mittelbaren Auswirkungen auf die Psyche, auf Selbstwertgefühl und Sinnverlust. Bereits die aus den frühen 30er Jahren stammende legendäre Untersuchung über die Arbeitslosen von Marienthal belegte in den von ihr analysierten Haltungstypen, in welch starkem Maße unter Langzeitarbeitslosen die fatalistische und verzweifelte Gebrochenheit zunimmt, das intensive Gefühl, zu den Aussortierten und Überflüssigen zu gehören. Das auf all dem hervorgehende Konglomerat, wie es die Bielefelder Untersuchung beschreibt, aus Angst, Unsicherheit und Machtlosigkeit, das von wachsender Orientierungslosigkeit begleitet wird, betrifft potenziell und immer mehr auch die mittleren Schichten der Gesellschaft. Plötzlicher und unerwarteter Arbeitsverlust bei gleichzeitig vorhandener hoher Überschuldung, hinzunehmende Lohnsenkungen, eine in ihren Kosten unabwägbare Scheidung und anderes mehr können heute eher als noch vor 10 Jahren zur sozialen Ausgrenzung und zu materiellen Abstieg führen. Die Alarmzeichen haben mittlerweile auch jene Planungsstäbe erreicht, die für die europäischen Regierungen Zukunftsszenarien fertigen. So war kürzlich in der englischen Presse von einem für das britische Verteidigungsministerium verfassten Papier zu lesen, in dem unter anderem behauptet wird, dass in naher Zukunft der Krieg der Staaten durch den Krieg der Klassen abgelöst werden könnte. Vor allem die bedrohten Mittelschichten, im Wesentlichen Angehörige der bisherigen Wissens- und Leistungseliten, würden angesichts sozialer Verelendung einerseits und der immer schamloseren Selbstbedienung der Superreichen andererseits europaweit zur revolutionären Klasse mutieren und schließlich an die Stelle des mittlerweile allenfalls noch im Museum zu bestaunenden klassenbewussten Proletariats treten. All diese Szenarien belegen vor allem eines, nämlich, dass es bereits heute geradezu revolutionärer Energie bedarf, die Zukunft des Wohlfahrtsstaates zu sichern.